先生们、女生们，大家好！我们今天衷心欢迎你们在我们新开门的 Tomasios Club 玩玩的开心。
Auch zur Buchmesse bleiben wir unserem Gong treu. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum Thomasius Club im März 2024, heute mit Barbara Winken. Und mit Uta Karstein und mit mir, Ringo Rösner.
Genau. Wir haben Barbara Winken zu Gast. Wir haben gerade erfahren, dass das mit einem weichen V gesprochen wird, weil es nämlich ein flämischer Name ist. Insofern gibt es einen schönen Link auch zu dem Gastland der Buchmesse dieses Jahr. Barbara Winken ist Literaturwissenschaftlerin, Modetheoretikerin und seit 2004 Professorin an der LMU in München für allgemeine Literaturwissenschaft und romanische Philologie. Herzlich willkommen.
Was machen wir heute? Barbara Winken hat letztes Jahr ein Buch herausgebracht oder geschrieben, das wahrscheinlich ein bisschen früher, und zwar Diva, eine etwas andere Opernverführerin. Und in der Auswahl waren wir sehr gespannt auf das Buch, vor allen Dingen Uta und ich, weil es hatte einen so revolutionären Touch. Es hat mich vor allen Dingen aber auch überrascht, weil ich gar nicht so genau auf den Untertitel geachtet habe. Es ist nämlich nicht einfach nur ein Buch über die Oper, sondern es ist klassischerweise ein richtiger Opernführer. Das verwirrte am Anfang. Aber am Ende macht das sehr, sehr viel Spaß, weil man weiß, dieses Buch kann ich immer wieder rausholen, wenn ich mal in die Oper gehe. Und dementsprechend freue ich mich eigentlich auf das Gespräch jetzt.
Und uneigentlich auch.
Und uneigentlich auch.
Okay, Frau Winken. Das läuft ja hier so, dass wir also kein super, super Experten-Insider-Gespräch führen, sondern versuchen, unser Publikum quasi auch ein bisschen zu verführen, nämlich vielleicht dazu, dieses Buch auch in die Hand zu nehmen. Und wir wollen es gemeinsam vorstellen. Insofern wäre jetzt meine erste Frage, wie es denn überhaupt zu diesem Buch kam. Also was hat Sie dazu motiviert, diese Art von durchaus ja besonderem, mit einem sehr eigenwilligen Blick auch versehenen Opernführer zu schreiben?
Also erstmal möchte ich mich bei dem jungen Mann bedanken, der mich hierhin begleitet hat, weil sonst säße ich überhaupt nicht hier. Und ich bin ganz glücklich, dass ich so in guten Händen, also hier an die Albertina gekommen bin. Vielen Dank ins Publikum. Also, und das Buch. Natürlich hatte ich schon immer eine Passion für Oper. Das muss man, glaube ich, haben, wenn man über Oper schreibt. Man muss sie lieben oder hassen. Ich habe sie geliebt und das war sozusagen der erste Ausgangspunkt. Und ich muss auch zugeben, ich liebe vor allen Dingen die italienische Oper des 19. Jahrhunderts. Also Verdi wahrscheinlich am meisten. Ja. Und das war sozusagen ein Vorspiel, wenn Sie so wollen, dass diese Begeisterung, diese Liebe für die Oper bei mir schon immer, eigentlich immer da war. Aber außerdem gab es noch einen anderen Grund, und der war eher theoretischer Art. Es gibt nämlich eine These von Catherine Clément, das heißt La défaite des femmes, also die Niederlage der Frauen, und die bespricht die Oper als einen Ort des Kultes, also einen Kultort der bürgerlichen Gesellschaft, die Oper ja auch zweifelsfrei ist, weil wenn man sich die großen Städte anguckt, kann man ja sagen, die Opern haben, die Opernhäuser haben die Kathedralen abgelöst. Ja, das sind ja Kultorte geworden, in der sich die bürgerliche Gesellschaft versammelt, also gesellschaftlich und überhaupt. Und die These von Catherine Clément ist jetzt sozusagen, dass darin ein Opfer der patriarchalischen Gesellschaft gefeiert wird, wo die Frau auf der Bühne immer schön stirbt und sich darüber die Gesellschaft patriarchalisch ins Benehmen setzt und dieses Opfer sozusagen ansieht als ein Versöhnungsopfer, in der sie sich wiederfindet, in der sie ihre Ordnung wieder etabliert findet. Und das fand ich nicht. Und aus Widerspruch zu dieser These ist in gewisser Weise dieses Buch entstanden. Ja, also gab zwei Gründe, eine Liebe und ein Widerspruch, wenn Sie so wollen.
Dann verwirrt mich aber, beziehungsweise beim Lesen habe ich so ein bisschen noch, also erstmal durchgeblättert und gesehen, okay, Mozart ist drin, Puccini ist drin, Verdi ist drin, Bizet ist drin. Und irgendwann kam ich so, okay, das Buch heißt doch Diva. Ist ja gar keine Frau, die mal als Komponistin dabei ist. Alles wieder, werden wieder die großen Männer abgefeiert. Warum? Weil, wie kam das zu der Auswahl?
Nein, die Männer werden eigentlich nicht abgefeiert. Das ist eigentlich ein Buch über die großen Figuren der Oper und die sind weiblich. Also da, warum das jetzt so ist, das ist, können Sie sagen, ist bei Gustave Flaubert auch so, Madame Bovary ist auch weiblich, Effie Briest ist auch eine weibliche Heldin. Also wir haben im 19. Jahrhundert sehr, sehr viele Männer, die über eigentlich immer, fast immer über Frauen schreiben. Und diese These ist ja jetzt eben, dass es auch ein, dass die Männer darüber schreiben und die musikalisch inszenieren, eben dieses Frauenopfer. Ja? Und deswegen habe ich die Opern genommen, die klassisch für dieses Frauenopfer immer angeführt werden. Natürlich allen voran die Traviata oder Carmen, das ist ein Extrafall, oder Mimi, La Bohème oder Rigoletto, Gilda und sowas alles. Ja? Also ich habe deswegen habe ich mich auf die Frauenfiguren konzentriert, von denen gesagt wird, dass sie eben dieses Frauenopfer auf der Bühne inszenieren zu unser aller Versöhnung mit dem Patriarchat eigentlich. Deswegen stehen diese Figuren bei mir im Zentrum.
Okay, und Sie was? Okay, und Sie interpretieren jetzt aber diese Figuren anders. Wie genau? Also wie funktioniert das? Also vielleicht können Sie dem Publikum mal so einen Einblick geben, wie genau Sie eigentlich da verfahren, wenn Sie diese These, von der Sie sich abwenden, die so ein bisschen Ihre Motivation war, dieses Buch zu schreiben, wenn Sie die auseinandernehmen oder widerlegen wollen. Das kann man
ja
vielleicht auch
also
an einem Beispiel.
Vielleicht kann man sogar sagen, ja, fangen wir erstmal mit dem Vorspiel, dem Mozart an. Ja? Also erstmal kann man ja sagen, dass die Oper auf jeden Fall das Gender-Korsett oder das heterosexuelle Rollenverständnis seit der Barockoper extrem hinterfragt und das ist bei Mozart auch noch so. Es ist ja unheimlich interessant, dass die beliebteste Opernstimme, die Opernstimme, nach der alle verrückt waren, war die Kastratenstimme. Ja, die Kastratenstimme ist ein heroischer Sopran, der so stark ist, dass sie einfach als das Heldischste des Heldischsten überhaupt gab und die Leute haben Gold und alles bezahlt, um diese Heldenstimmen zu hören. Also das ist sozusagen die Barockoper. Und Mozart spielt damit. Die Königin der Nacht zum Beispiel ist auf einem Kastratensopran modelliert, also hat auch dieses Heldische, dieses ganz Strahlende und dieses in gewisser Weise Metallene, ja. Und das fand ich schon mal unheimlich interessant, dass die Oper eigentlich von vornherein die Gattung ist, in der natürliche Geschlechter immer schon, also seit dem Anfang der Oper, ausgehebelt worden sind. Ja, und deswegen habe ich mit Mozart angefangen. Nun muss man sagen, ist Mozart noch Ancien Regime, also vorrevolutionär, und ist deswegen, würde ich mal sagen, heiterer, ironischer, das Ganze ist noch nicht so blutig, es ist irgendwie noch mehr Witz in der Sache, es ist mehr Spiel da drin, es ist mehr, ja, der nimmt es anders auf den Arm, also es ist noch irgendwie, der geht mit den Genderrollen irgendwie viel entspannter und lustiger um eigentlich, also witziger um, sagen wir mal, als das denn im 19. Jahrhundert der Fall ist, weil das 19. Jahrhundert natürlich das Jahrhundert ist, in dem das Gender-Korsett nun wirklich sitzen muss, ja, und richtig angepasst wird. Und das heißt, wir haben also etwas andere Verhältnisse und dieses Spiel mit der Entnaturalisierung von Geschlecht finden wir eigentlich in der Oper des 19. Jahrhunderts nicht mehr so stark durch die Stimme. Ja, das heißt, wir haben sozusagen in gewisser Weise eine Naturalisierung der Stimme. Aber die romantische Oper, soll ich aufhören? Okay. Die romantische Oper, also das ist natürlich das Urbeispiel dafür, ist natürlich Verdi, bevor wir dann zur realistischen Oper kommen mit Puccini. Die romantische Oper, da geht es sehr wohl um Opfer und es geht sehr wohl um Kult. Und es ist ganz klar, dass die Opern diese Kultstätten sind. Aber es geht eigentlich um ein Opfer, würde ich sagen, in dem die Frau total heroisch wird. Ja, also die Frau eigentlich christologisch in die Nachfolge des christlichen Opfers eintritt. Und auch das ist eine uralte Konkurrenz, also apropos Kultstätte, ja. Schon Bossuet im 17. Jahrhundert hat die Oper als Kultstätte zwischen der Kirche und dem Theater positioniert. Und hat gesagt, hört mal, jetzt geht ihr doch nicht an, euch diese blöden fiktiven Opfer auf der Bühne anzugucken, weint und zittert doch nicht um irgendwelche erfundenen Helden. Geht doch lieber in die Messe, liebes Opfer, da könnt ihr um ein echtes Opfer, um einen echten Tod, um echtes Blut weinen. Hört mal mit dem Quatsch auf. Ja? Also das heißt, diese Konkurrenz, die Rezeption hat sich übrigens gegen Bossuet für Racine entschieden, also diese Konkurrenz zwischen Oper und Opfer als Kultstätte, als Opfer, als Moment, in dem Opfer gefeiert werden, ja, als Kult, in dem ein Opfer begangen wird, die ist ganz alt zwischen Kunst und Religion immer schon, oder ja, fast immer schon da gewesen. Und genauso wie die Tragödie aus dem Opferkult entstanden ist, Nietzsche, genauso ist auch die Oper aus Opferkulten entstanden. Das heißt, das ist sozusagen auch in der Geschichte verankert, wenn Sie so wollen, ja?
Aber es gibt ja dann doch einen entscheidenden Unterschied, oder? Schreiben Sie zwischen dem griechischen Menschenopfer oder dem antiken Menschenopfer und dem, was sozusagen die Nachfolge jetzt in der Oper antritt, also dem
naja, klar, sozusagen das ist symbolischen der ganze, Opfer. Das ist der ganze Streit sozusagen zwischen der im 19. Jahrhundert tobt. Ja, der Streit ist um die Frage, welches Opfer. Ja? Und eigentlich ist die Frage, sind wir eigentlich jemals aufgeklärt oder christlich geworden oder sind wir noch in diesen barbarischen Zeiten des Menschenopfers? Also Flaubert nennt das babylonisch, andere Leute, ja, nehmen wir mal als Kurzformel dafür babylonisch, also Baal und Moloch, ja, indem wir noch diese Menschenopfer bringen. Das ist eigentlich die Frage, die sich das 19. Jahrhundert stellt. Und darauf gibt es jetzt zwei Antworten. Die eine Antwort ist die Antwort der romantischen Oper, Verdi. Der sagt, nein, diese Menschenopfer sind vorbei. Wir haben, das christliche Opfer hat aber nicht ganz genügt. Was wir jetzt inszenieren, ist eigentlich ein neues Opfer gegen die antiken Opferkulte. Und das ist ein nur noch auf der Bühne stattfindendes Opfer, in der wir aber in das christliche Opfer, also das heißt Selbstopfer aus hingebungsvoller Liebe, in der die Fähigkeit dazu, also die Liebesfähigkeit eine weibliche ist. Und das war nun mal die höchste Tugend, die unsere Kultur so bis dahin auf die Reihe gekriegt hat. Ich weiß nicht, ob wir viel weiter sind, aber bis dahin war es jedenfalls so. Ja? Und deswegen sind diese weiblichen Figuren, die haben, würde ich sagen, eine absolute Kraft zu dieser Liebe. Ja, die sind unheimlich kraftvolle Figuren, die kraftvollsten eigentlich. Die Männer hingegen kommen in der Oper immer ein bisschen schlecht weg, ja, also fast immer. Also der Tenor wird demontiert, die verstehen nicht, was passiert, die trällern darum dumm rum. Denken Sie mal an Rigoletto, ja, der tapert da blind durch die Gegend und singt irgendeinen Quatsch, ja. Ich meine, die Oper war als Schlager erfolgreich, ich meine, das Lied war als Schlager erfolgreich, aber in sich natürlich verheerend für den Jungen. Also deswegen kann man eigentlich fast sagen, ist das unheimlich interessant, wie Antitenor eigentlich die großen Opernkomponisten sind. Und ich finde das schon fantastisch. Vor allen Dingen finde ich auch die Fehlrezeption fantastisch. Auf jeder Hochzeit wird fast gespielt der Donna Immobile. Das ist ein Schmählied auf die Frauen. Ja? Ich finde das irre. Das merkt aber gar keiner. Alle spielen immer der Donna Immobile, haha, und finden das irgendwie den Hit der Hits ein tolles Lied. Ja? Aber dass sozusagen Verdi diesen Duca völlig fertig macht und zwar in seiner eigenen Blindheit in diese Nullnummer bringt, ja, das finde ich für einen Opernkomponisten, der im Tenorkomponieren nicht unbegabt war, schon irre. Ich finde das schon erstaunlich, ja, also es ist erstaunlich.
Also vielleicht kurz Le Donne Immobile, warum ist das ein Schmählied? Also vielleicht gibt es Leute, die nicht Italienisch können.
Also der Duca ist ja der große Verführer, ne? Der kommt aus einem Stück von Hugo und der sagt immer, ach, eine ist doch wie die andere, alle Frauen sind mir gleich lieb und man kann auch nicht auf sie bauen, man kann ihnen noch nicht vertrauen. Zitat aus Vergil, auch ein Schmählied, auch ein Schmähmoment des Merkurs, wo der zu Aeneas sagt, mein Lieber, hau ab von dir, du geh, du, einer Frau kannst du nicht vertrauen, bist du bescheuert, das ist wie das Rohr im Wind, you go, bilde deinen eigenen Staat, ja, und genau das sagt der Duca, der sagt, der hat 5 Liebesaffären gleichzeitig und das ist übrigens nicht so witzig, weil davon auch manche sterben, also die Väter, manche, also das ist schon eine brutale Geschichte, ja. Und also man kann nicht einfach nur sagen, dass es heiteres Liebesspiel ist, ist es nicht. Das ist ein sehr hartes Verführungsmoment. Und die Gilda opfert sich ja für den Duca auf. Und der Duca merkt das noch nicht mehr. Und da kann man nur wirklich nicht sagen, dass die Donna Mobile ist, also dass die mal den einen und den anderen liebt, weil die sich ja immerhin um seinetwillen opfert, also extrem treu ist. Ja. Und er, als sie in den Fluss verschwindet, als sie in den Fluss geworfen wird, wo eigentlich er hätte drin landen sollen, steht auf und singt und sagt, ja, die Frau ist eben wie ein Tuch im Wind, einmal blond, bunt gescheckt, mal liebt sie den, mal liebt sie jeden.
Weil das zieht sich ja durch. Also so die Frauen sterben meistens oder begehen Suizid oder fallen in ein Messer. Bei fast allen Opern, die sie beschreiben, bis auf Mozart, der hat halt immer noch diese spielerische. Und dann stellt sich ja schon die Frage, sind nicht die Männer doch diejenigen, die siegreich vom Feld gehen und die Frauen werden zwar geopfert, aber auch so lapidar.
Die Frauen opfern sich und das ist eben der riesige Unterschied. Die Gilda muss nicht in diesem Moment an die Tür gehen und sich abschlachten lassen. Die geht da freiwillig hin, aus eigener Entscheidung. Die opfert sich. Und das ist ein absolut aktiver Akt, in dem sie nämlich die Rachespirale unterbrechen will, in der diese Männer sich immer bewegen. Und das gelingt ihr zu einem gewissen Maße. Das ist jetzt eben genau, was macht die Oper eigentlich? Die Oper sublimiert eigentlich dieses harte, blutige Opfer durch die Stimme. Ja, also die Gilda wird am Ende wie ein Engel, die Traviata auch, also die Transzendenz, dieses Überleben, die, wie soll ich das sagen, ich würde sagen, die Sublimierung des Opfers liegt natürlich im Medium
der Aber Stimme. Sie würden schon sagen, dass das metaphorisch ist, ne? Sie würden jetzt nicht irgendwie dahergehen und sagen, Frauen, wenn ihr jetzt den Männern zeigen wollt, dann müsst ihr euch opfern.
Ich würde das nicht sagen, aber Verdi würde das sicher sagen.
Der ist ja auch ein Mann.
Sagen wir mal so, Verdi zeigt, dass das einfach die Größten sind und die Männer wirklich in Nullnummern. Tut mir jetzt leid.
Ich kann damit
Männer,
leben.
Meine ich. Also, nein, ich meine, das ist wirklich eine ganz wichtige Frage. Das Leben ist, aber das war noch nie in der Ästhetik so, das Leben ist nicht der höchste Wert. Der höchste Wert ist, Sie können sagen, die Ehre, der Ruhm, die Liebe in dem Fall, aber nicht das bloße Überleben. Das bloße Überleben ist sogar manchmal absolut, wirklich absolut lächerlich. Dass der Duca überlebt, ist vollkommen lächerlich. Und als er von der Bühne geht, ist er ein Nichts und wir alle verachten ihn. Also Verachtung war manchmal schlimmer als das Leben zu verlieren.
Mich würde interessieren, ob Sie sich bei diesem eigenen Versenken und der Interpretation dieser Oper oder auch dieses ein Stück weit ja gegen den Strich lesen nochmal beschäftigt haben mit den zeitgenössischen Reaktionen auch auf die Opern. Also ist das, was Sie jetzt so stark machen an diesen Figuren und an ihren Haltungen und auch die Wertungen, die sie vornehmen, ist das eigentlich auch damals schon gesehen worden oder gespürt worden, durchschaut worden?
Also das habe ich mich oft gefragt sie ja. Also bei ihren Interpretationen. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall erhört worden, ja, in dem Sinne, dass was uns letzten Endes ja so fasziniert, also so für unendliche Mengen Geld und Liebe und was ich ausschließen, das ist ja letzten Endes diese unglaubliche Schönheit der Stimme. Insofern kann man sagen, ja, dass die Oper ein sublimierendes, transzendierendes Genre war, das müssen die Leute offensichtlich gehört haben und sie hören es bis heute. Ja, also das will ich ganz klar sagen. Das heißt, das Hauptmedium, die Stimme ist in dieser Potenz. Das ist, was die Oper geschaffen hat, ja. Also die Stimme als Medium dieses Transzendierens oder des Sublimierens, sagen wir mal, ja. Und das haben die Leute sehr wohl gehört. Ich meine, deswegen sind sie. Was jetzt die Interpretation des Plottes angeht, würde ich sagen, nein. Meistens nicht, Ja, also meistens gibt es ganz andere Lektüren, bis heute ganz andere Lektüren. Aber das liegt auch daran, ich bin zu der Oper gekommen aus einem bestimmten Problemfeld, das eigentlich aus dem realistischen Roman kommt, der ja ungefähr gleichzeitig war. Also wenn Sie sich zum Beispiel an Flauberts Madame Bovary erinnern, da ist ja eine unglaubliche Kritik des Tenors in Lucia di Lammermoor drin, überhaupt eine unglaubliche Kritik der Lucia di Lammermoor. Also man kann sagen, der realistische Roman ist eigentlich zeitgleich fast mit der Oper. Und ich bin über meine Studien zum 19. Jahrhundert dahin gekommen, dass ich nämlich diese Frage des Opfers, welches Opfers, der Legitimation, der Aufklärung des Humanismus und des Christentums durch das Opfer versus die barbarischen Gesellschaften, ja, dass das die ganz zentrale Frage ist, die das ganze 19. Jahrhundert durchzieht. Und dann habe ich gesehen, dass die in der Oper eben auch diese absolute, dass es eben auch darum geht. Ja, dass da, aber wenn man diesen Hintergrund, Sie müssen auch bedenken, das ist die Zeit der orientalischen Renaissance und die orientalische Renaissance hieß im Prinzip, unsere ganze Geschichte neu zu erzählen auf dem Hintergrund der orientalischen oder mit dem Wissen, mit der allmählichen Erforschung der orientalischen Kulte. Und das waren eben Opferkulte.
Ja, also. Ich würde da nochmal nachhaken. Also inhaltlich habe ich interpretiert in das Buch hinein, vielleicht gehe ich da zu weit, dass mit dem Aufkommen der Aufklärung so eine männliche Vernunft Einzug hält. Vielleicht macht sich das ganz gut an die Zauberflöte, an Zarathustra, der das Licht kommt durch die Männer und es wird ihnen gebracht. Hingegen die Frauen...
Sie singen ziemlich tief.
Ja, sie singt ziemlich tief.
Sie singen ziemlich im Buch.
Hingegen das, die Frauen, das weibliche Prinzip, würde ich jetzt mal sagen, mit Blut einhergeht, das Natürliche hervorbringt, die Liebe, die Emotionen. Ist die Oper jetzt so etwas wie die Gegenaufklärung?
Also so würde ich die Frage nicht stellen. Ich würde sagen, wenn ich so auf die Frage antworten müsste, würde ich sagen, die Oper ist nicht die Gegenaufklärung. Aber ganz klar ist ihr höchster Wert nicht die Vernunft. Der höchste Wert der romantischen Oper ist die Liebe, ganz klar. Und der höchste Wert der realistischen Oper ist das Versagen in der Liebe, bei Männern wie bei Frauen. Und das ist, ich würde jetzt nicht sagen, das ist Gegenaufklärung, aber Sie können natürlich sagen, das hat was damit zu tun, wie diese Opferkult im 19. Jahrhundert, also Postaufklärung, durchaus in einem schwierigen Verhältnis zur Aufklärung neu diskutiert worden sind. Jetzt könnte man aber auch sagen, Mozart ist vielleicht Aufklärung, oder? Und Mozart ist ja sicherlich nicht rationale Aufklärung, sondern Mozart ist ja sicherlich der absolute Witz der Aufklärung. Und die Aufklärung möchte ich deswegen auch eigentlich retten vor dieser etwas, wie ich finde, einseitigen Verortung auf die Vernunft. Ich würde eher sagen, Aufklärung ist Witz. Und insofern sehe ich eigentlich Mozart als den Inbegriff dieser pannigen, witzigen, ironischen, aller Autoritäten untergrabenden und vor allen Dingen die männliche Autorität des Zoroaster untergrabenden Witzes. Ja?
Ich fand ja durchaus nochmal beeindruckend, bei Ihnen zu lesen, dass im Grunde genommen in diesem feudalistischen Zeitalter, im Zeitalter des Absolutismus, eigentlich mehr Spielraum war, auch für Geschlechterrollen, für Uneindeutigkeit, fürs Spielerische. Das machen sie ja vor allem eigentlich an Mozartfest, also an jemanden, der sozusagen noch vor der Aufklärung gelebt und gewirkt hat und dass es sich dann erst so vereindeutigt. Also insofern könnte man ja die steile These aufstellen, im Grunde genommen, was unsere heutigen Diskussionen angeht, zu den Geschlechterrollen und zur Entnaturalisierung von Geschlechterrollen, müssen wir ja eigentlich an die Voraufklärung anknüpfen, oder?
Ja, klar. Also ich glaube, absolut. Ja, also ich glaube, das ist keine steile These. Ich glaube, das ist richtig. Ja,
Sie auch so gelesen haben.
Ja, das will ich auch so gelesen haben. Genau, weil eine Sache ist ja völlig klar, dass das 19. Jahrhundert in Sachen Naturalisierung von Geschlechterrollen und in Sachen Hierarchie der Geschlechter über die Ehe einen völligen Höhepunkt darstellt. Noch nie war es so wie im 19. Jahrhundert. Es noch nie war die Ehefrau und Mutter das absolute Ideal. Und noch nie hatten wir eine Gesellschaft, in der die Unterordnung der Ehe, also die Hierarchie, die die Ehe bestimmt, die Geschlechterverhältnisse absolut und durchgängig bestimmt. Das gab es überhaupt nicht. Deswegen sind da auch so Figuren wie Jean so schräg und so quer. Im 18. Jahrhundert gab es massenweise solcher Figuren. Ja? Also das 18. Jahrhundert war da viel, viel, viel lässiger und viel entspannter. Man kann sagen, das kommt natürlich aus einem bestimmten Grund. Ja? Zum Beispiel, wenn Schiller sagt, was die Mode streng geteilt, dann meint er damit nicht die Männer und die Frauen. Denn meint er damit die Stände. In dem Moment, wo jetzt alle gleich werden und wie die Ständeordnung als eine arbiträre Ordnung ansehen, bleibt ja als einziger Unterschied nur noch der natürliche Unterschied, der dann auch von der Stimme der Natur naturalisiert wird, die natürlich immer die Männer hören und interpretieren. Und damit bleibt der einzige Unterschied, der noch irgendeinen Unterschied macht oder machen soll, der Geschlechter. Das heißt, das Geschlecht bekommt einen ganz anderen Stellenwert, als es davor hatte, wo das ja jetzt völlig egal, also relativ egal war, ob das jetzt Mann und Frau oder was weiß ich was war. Ja, also es war unerheblich.
Ich möchte mal ein bisschen was zitieren, weil das Buch ist nicht nur inhaltlich eine Wucht, sondern auch sprachlich. Und zwar, Sie schreiben so schön, er kann vielleicht auch anders, aber Tyrann kann er zweifelsohne. Oder weiter? Ein bisschen lakonisch, aber Männer lügen ja nicht. Und zu Rigoletto. Interessant, was man alles mit dem festen Willen zu machistisch platter Dummheit überhören kann. Das ist an Kritiker gerichtet. Und letztendlich, noch ein Zitat, das mir auch super gut gefällt, erzählt Madame Butterfly tatsächlich die stereotype Geschichte der unterwürfigen Orientalin, die auf einem rassistischen, seximperialistischen Stecher trifft und ihm zum Opfer fällt? Fragezeichen. Da fragt man sich natürlich als Leser, oh Mann, Frau Winken, haben Sie irgendwie einen Feind? Schreiben Sie da irgendwie gegen irgendwen an, wenn Sie so spitz und so mutig formulieren? Also ich mache das noch nicht, aber vielleicht, wenn ich das 10. Buch raus habe oder so, dann schon. Also warum? Weshalb? Warum so eine... Ich mag die Sätze ja. Aber ja, gibt's
einen... Klar habe ich immer einen Feind, weil ich finde wirklich, dass die Leute, die schreiben, also dass die Leute, die jetzt zum Beispiel schreiben, dass Madame Butterfly, nehmen wir mal die, ja, dass dieser komische Pinkerton, der ja vom ersten Musikzug an lächerlich gemacht wird, als völlig beschränkter Patriot, America first, fuck the rest, ja. Also natürlich finde ich, dass die Leute Quatsch reden, wenn sie das so beschreiben, ja. Und natürlich will ich denen... Ja, also ich will mich schon ein bisschen über die amüsieren. Also ich will die schon ein bisschen auf den Arm nehmen. Dasselbe gilt für die Zauberflöte. Ich finde die Rezeption der Zauberflöte abenteuerlich. Ja, und natürlich will ich mich darüber lustig machen. Sonst würde ich ja nicht schreiben. Muss ja auch ein bisschen Spaß haben im Leben. Und das macht mir schon Spaß. Also mir macht das auch Spaß. Wie soll ich das mal sagen, in das Duell zu gehen und also zu treffen, das macht mir schon Spaß. Also, ja.
Ich meine, es ist ja das Buch schon eine Weile raus. Wie waren denn so die Reaktionen darauf? Haben Sie wutentbrannte Intendanten da am Telefon gehabt, die sagten, das verstehen Sie alles völlig falsch, Frau Winken, oder herzlichen Dank, Frau Winken, endlich... Lies das mal jemand, sodass es zeitgenössisch anschlussfähig ist.
Eigentlich die Intendanten, die mich angerufen haben, waren eigentlich sehr begeistert. Das fand ich wirklich interessant. Und ich bin noch mit vielen ins Gespräch gekommen. Die haben natürlich im Moment, muss man auch sagen, ein massives Problem, das in dem, sage ich jetzt mal, identitären Lesen von Opern liegt. Natürlich ist Mozart, wenn man das auf der Oberflächenebene liest, saurassistisch, da kann man nur sagen, was man will, ja. Und Blackface, was der Teufel, was ist natürlich im Moment ein Riesenproblem, ja. Oder auch Misogynie ist natürlich ein Riesenproblem. Das heißt, denen geht es, die haben Schwierigkeiten. Und die brauchen irgendwelche, wie soll ich das mal sagen, Sichtweisen, die nicht so identitär oder nicht so identitistisch sind, also die in der Oper selbst gegen Gegenstrebigkeiten oder Gegenmomente oder Ironien oder Zersetzungen dieses Momentes sehen. Deswegen sind die eigentlich immer sehr begeistert. Ja. Es gab aber auch natürlich, das ist ja auch ganz klar, manche Musikwissenschaftler fanden, das war aber echt eine Ausnahme, dass ich wildere und dass ich da nichts zu suchen habe und dass das ihr Gebiet ist und dass ich mich da besser raushalte und das und so weiter. Ja. Also das war aber selten. Also erstaunlicherweise, obwohl ich das Buch nämlich auch ziemlich scharf finde, wie Sie sagen, wobei es ja auch immer diese heiligen Kühe gibt, gerade in der Oper. Ja. Also erstaunlicherweise war die Reaktion eher positiv. Sogar, nee, eigentlich sogar sehr positiv. Da habe ich mal Glück gehabt, ja.
Aber ist doch erstaunlich, wenn man, also nichts gegen das Opernpublikum, aber das Opernpublikum ist ja auch nach wie vor tief bürgerlich, hat eine gewisse Altersschwelle überschritten. Es ist schon schwierig, junge Leute in die Oper zu ziehen, was thematisch vielleicht eine Rolle spielt, hat aber auch irgendwie mit den Zugängen zu tun, sei es wie teuer ist Oper und ähnliches.
Hat sich geändert, wissen Sie, weil die Opernticketkassen ist noch so viel wie ein Kinoticket.
Ja, das liegt aber an dem Preis des Kinotickets.
Nein, es gibt jetzt wirklich, die Oper haben da wirklich ganz viel gemacht. Ja, also wenn Sie unter 28 sind oder so, gibt es jetzt wirklich enorme Reduktionen. Also das nur mal so als Reklame für die Oper.
Aber treten Sie jetzt auch als Marketing-Expertin auf, um das junge Publikum genau in solche Opern zu ziehen? Hat Sie da schon jemand gefragt?
Ich habe eine Rezension geschrieben, mehrere Rezensionen. Eine habe ich geschrieben über das Sprengen des Gender-Korsetts im Figaro. Und da hat mich die Redakteurin gefragt, ob das jetzt mal sich an ein junges Publikum, also ein anderes Publikum richtet, als man normalerweise mit der Oper assoziiert. Ja, also wenn Sie so wollen, habe ich schon versucht, das stimmt, die Oper ein bisschen auf einen, die Opernrezeption, das Publikum ein bisschen auf einen Stand der Theorie-Diskussion zu bringen. Ja, wenn Sie das als Marketing verstehen, ja.
Vielleicht noch keine letzte Frage, aber eine Frage, die mich schon beim Lesen nochmal beschäftigt hat, dass man schon den Eindruck bekommt, Sie beschäftigen sich natürlich mit den Figuren und vor allen Dingen mit den Libretti. Das Musikalische selber schimmert so manchmal durch. Ich bin kein Experte für Musik, deswegen kann ich mir da auch gar keine Kritik irgendwie erlauben. Aber gibt es noch eine andere Art und Weise, über Opern zu schreiben und auch noch mehr auf die Musik zu gehen? Ist das, und zu ähnlichen Interpretationen zu kommen? Oder muss man tatsächlich eher beim Text bleiben?
Also als ich das Buch geschrieben habe, da konnte ich die Opern alle singen, die konnte ich alle auswendig, ich habe die immer gehört. Ja, das heißt, das war ganz merkwürdig, weil ich schon versucht habe, auch in der Kritik, die ich hinzugezogen habe, schon Musikwissenschaftliches zu Rate zu ziehen. Also ich habe schon versucht, das mit der Musik zu schreiben. Also ich habe nicht Musikwissenschaft studiert, aber natürlich wie alle Leute sämtliche Instrumente und sowas. Aber ich wollte das nicht so fachspezifisch machen im musikwissenschaftlichen Jargon und auch nicht im literaturwissenschaftlichen Jargon so stark. Ich wollte eigentlich ein Buch schreiben, das verständlich ist. Deswegen habe ich alle die Musikwissenschaft ist ja eine sehr fachsprachliches Fach, ja. Wie die Literaturwissenschaft auch. Und das habe ich eigentlich versucht, nicht da drin so zu machen. Ja. Aber Sie haben vielleicht recht, dass ich auch ein bisschen Angst hatte, weil das ja nicht mein Fach ist, ja, dass ich vielleicht ein bisschen Angst hatte, da expliziter zu werden. Aber ich würde schon sagen, dass ich das Musikalische, sowohl die Kritik, also sowohl die Musikkritik oder die Musikwissenschaft, als auch das ewige Hören schon mit dabei, das hoffe ich jedenfalls, gehört habe, sag ich mal.
Wir sind schneller fast durch, also hier würden wir dann an dieser Stelle schon in das Publikum umleiten. Es gibt, gleich gibt es ein Mikro, also ich gebe meins aus der Hand und Sie können jetzt fleißig fragen. Eine ist schon.
Ja, was ist mit Tschaikowskis Onegin und Tatjana?
Ja, die habe ich natürlich nicht mit, Sie haben völlig recht. Es gibt irre viele Lücken in diesem Buch und deswegen ist es auch kein Opernführer, sondern es ist wirklich eine Auswahl ganz spezifischer Momente, die eben dieses Kultische, dieses Opferkultische haben, absolut klar. Und ich bin jetzt aber schon sehr froh, dass Sie mich nicht gefragt haben, was ist eigentlich mit Wagner, ja? Weil das haben mich nämlich alle gefragt. Aber insofern gibt es da riesige Lücken und ich beanspruche absolut nicht irgendwie das Feld der Oper abzunehmen. Das wäre auch absurd, ja, das wäre völlig absurd, sondern eigentlich die großen Figuren wie meiner Barbara, Traviata, Carmen, Lü so rauszugreifen, ja, das oder die Königin der Nacht oder so. Und insofern ist das auch extrem eklizistisch. Also es ist eine ganz harte Auswahl, die eben auch in gewisser Weise auf dem Kultstatus dieser Frauen und dieser Oper und Manon Lescaut, die auf diesem Kultstatus beruht. Außerdem müssen Sie bedenken, bin ich Romanistin, also eher so fürs Italienisch-Französische.
Aber hast du denn da irgendwelche Bezüge gesehen? Oder warum fällt dir jetzt vor allem Tschaikowski ein?
Ja, also von der Musikalität ist mir tatsächlich Wagner eingefallen, weil natürlich die Präsenz der Heldenstimmen dort auf der männlichen Seite auch stark gegeben sind. Und vom Plot her ist mir Tschaikowski, also das Puschkin-Stück natürlich eingefallen, weil Tatjana sich natürlich in der Ehe opfert und durch ihre Entsagung opfert, als sie dann Onegin wieder trifft und die Möglichkeit der Liebe gegeben wäre, sie sich aber verweigert. Durch Entsagung. Deswegen, das ist ein anderes Opfer als das, was Sie erwähnten vielleicht, aber das fand ich trotzdem auch sehr interessant. Aber vielleicht gibt es noch andere Fragen.
Also wir haben ja jetzt viel über Opfer geredet, auch über Opfer von Frauen. Gab es dann irgendwann mal einen Punkt, wo das aus der Opernliteratur ein bisschen verschwunden ist? Also ich bin großer Liebhaber von Strauss und gerade bei den späteren Werken von ihm ist es ja dann aus meiner Sicht dann doch eher so, dass die Frau nicht mehr dieses endgültige Opfer vielleicht bringt.
Ja, Strauss ist ein witziger Fall. Da nehmen wir mal den Rosenkavalier, ja? Können wir das machen? Ja, also beim Rosenkavalier zum Beispiel, da ist das Argument gewesen, dass die, wie heißt sie jetzt, Duchesse, wie heißt sie jetzt, die Herzogin, wie heißt sie denn jetzt? Die Marschallin, genau. Dass die Marschallin zwar nicht ihr Leben, aber ihre Liebe und ihre Sexualität opfern muss, ja. Was, ich würde auch sagen, dass Richard Strauss ganz, das ist, finde ich, auch völlig unzutreffend. Richard Strauss, das ist wirklich ein interessanter Fall. Vor allen Dingen, weil er eigentlich wieder sehr stark auf Mozart zurückgeht und wieder diese Männerrollen schafft, oder diese jungen Rollen, die eigentlich zwischen Mann und Frau stehen, also der Rosenkavalier, der ist ja so wunderschön, ganz jung, ist eigentlich ein Mann, der ganz anders ist als dieser Stecher, wie heißt der jetzt nochmal, dieser fürchterliche Jagdmensch da, dieser Bräutigam von der armen Frau, ja, also, ja genau. Also ich würde sagen, der Rosenkavalier ist ganz interessant, weil er, oder überhaupt Strauss, weil er eigentlich nochmal an diese vor 19. Jahrhundert Geschlechterinszenierung an sich anlehnt. Also wesentlich ironischer ist. Und natürlich ist der Rosenkavalier keine Geschichte über das Opfer der Sexualität. Das ist eine Geschichte über Vergänglichkeit und den Abbau dieser fürchterlichen Männlichkeit eigentlich. Und es ist eigentlich eine Adonis-Figur, die im Zentrum steht, wie auch oft bei Mozart. Ja, das ist also eine ganz andere, ist auch mythisch anders gelagert. Also antiker gelagert, wenn Sie so wollen.
Aber die Frage war ja auch, wann das endet, oder? Dieses Opferthema, oder? Genau, in der Operngeschichte. Wie lange zieht sich das durch? Also wann...
Lulu... Also ziemlich lang eigentlich, würde ich sagen. Also ziemlich lang. Aber natürlich, wissen Sie, das ist natürlich nie dasselbe Opfer. Das ist ja auch, was ich eigentlich versuchen wollte, da herauszuarbeiten. Das sind ja ganz verschiedene Strukturen des Opfers. Und ganz zum Beispiel Carmen ist ganz anders als Traviata. Ja, in Carmen gibt es tatsächlich noch Relikte, Residuen einer Kultur, die von dem, nicht nur von dem Prosper de Mérimée, also nicht nur von dem Novellenerzähler, sondern auch von Bizet tatsächlich als diese orientalischen Menschenopferkulte, in der Liebe und Tod sich reiben, gleich gesehen wird, ja, in der es keine Erlösung aus dieser Gleichsetzung von Liebe und Tod gibt. Die werden aber in Carmen zum Beispiel marginalisiert. Das ist bei den Zigeunern so, also bei den Leuten, die aus Ägypten kommen, bei den Stierkämpfern, aber nicht bei uns. Wir müssen uns dafür hüten. Das gibt es ganz verschiedene Weisen, auch in der Musikreihe damit umzugehen. Weil man kann ja auch sagen, Bizet emanzipiert die Instrumente, die Rhythmen, die Tänze, die nicht zur Hochmusik gehören, aber er wirft sie uns eigentlich, könnte man kritisch sagen, als exotisch-erotisches Spektakel vor und gleichzeitig sagt er, Kinder, passt auf, dass ihr nicht so einem Teufel, so einer Anti-Cecilia in die Finger fällt, ja, also so jemandem, der für den Liebe und Tod dasselbe sind, ja, also das heißt, man kann das wirklich nicht über einen Kamm scheren und nicht jede Kult erzählt das Gleiche, ja, sondern die erzählen völlig verschiedene Geschichten, sonst wäre es ja auch ein bisschen langweilig.
Vielleicht lag ich da nochmal nach. Also mir scheint es, als hat das 19. Jahrhundert und auch die Jahrhunderte davor einen ziemlich starken Begriff vom Opfer und hat dem auch eine ziemliche Bedeutung beigemessen. Ich frage mich, ob wir im 21. Jahrhundert diese Bedeutung tatsächlich noch ermessen können und das auch so wirklich verstehen können. Also was das
also
eigentlich
heißt. Sagen wir mal,
heißt.
Das 20. Jahrhundert war darin ja mit den ganzen Kriegen und so, also sicherlich eher federführend, oder? Also sicherlich hat das 20. Jahrhundert zu einer Opferkrise geführt, die wir noch nie so hatten. Und übrigens heißen die ganzen Wörter dafür ja auch Opfer. Und ich glaube schon, dass wir das heute durchaus ermessen können. Also wenn Sie sich die gegenwärtige Literatur angucken, das geht nicht mehr so glücklich aus, weil wir nicht mehr an die romantische Lösung glauben. Ja, aber und deswegen kann man auch sagen, sind wir nicht mehr in einer Gesellschaft, in der wir überhaupt noch an ein erlösendes Opfer glauben. Wir glauben das nicht mehr. Aber selbst wenn Sie sich zum Beispiel, nehmen wir mal jemand anders, Franz Marc über den Ersten Weltkrieg, ja, der hat das nicht als einen Krieg zwischen Nationen gesehen, sondern als ein europäisches Blutopfer, in dem Europa sich von seinen dekadenten, schwierigen Teilen lösen muss und dazu ein gemeinsames Blutopfer, also das heißt, es kämpft nicht Frankreich gegen Deutschland, es ist gemeinsam ein Opfer um ein neues Europa, das seiner Meinung nach Deutschland sollte. Ja? Also ich glaube nicht, dass das aus den Augen verloren ist. Ich glaube bloß nicht, dass wir noch an eine mögliche Lösung glauben. Dann ist die Krise auf Dauer gestellt.
Ja, weil gleichwohl kann man ja schon irgendwie argumentieren, dass, also wenn Sie das sagen, das 20. Jahrhundert und vor allen Dingen der Zweite Weltkrieg mit allen katastrophalen auch Folgen, ist ja da auch ein anderer Begriff des Todes und des Todmachens einhergezogen, der uns, glaube ich, diesen Weg versperrt, das heroische Opfer so zu sehen.
Ja, und vor allen Dingen auch überhaupt noch die Möglichkeit eines Liebesopfers zu sehen. Also weder ein heroisches noch ein Liebesopfer, würde ich sagen. Es gibt kein, wir sind seit spätestens dem 20. Jahrhundert nicht mehr, gibt es keine Leute mehr, die an erlösende Opfer glauben oder die irgendwie vorschlagen. Fürchte ich. Ich sehe jetzt keinen. Ich glaube, das ist mittlerweile Kitsch. Würde ich mal sagen. Also ich würde das einfach jetzt mal so fürchten, ja.
Ich wollte gerade erst sagen, oh je, jetzt bricht meine Frage total thematisch, aber jetzt, wo Sie Kitsch gesagt haben, passt's wieder. Das ist also, vielen Dank für die Überleitung. Und zwar, wir hatten ja schon ein bisschen über die Musik und auch die verschiedenen Charakterkonstellationen, wie das reinspielt, bei Ihnen gesprochen. Und mich würde noch interessieren, eine Sache, die ich mit Oper verbinde und gestehe ich jetzt mal, ist auch einer der Gründe, warum ich in die Oper gehe, ist wegen der Bühne. Und wegen der genialen Materialschlacht, die man da normalerweise so zu sehen bekommt. Und ich habe mich gefragt, hat das bei Ihnen bei der Betrachtung auch eine Rolle gespielt? Also die Möglichkeiten, die, ich dachte jetzt zum Beispiel, gerade im 19. Jahrhundert gab es ja diese Inszenierungen, wo dann zum Beispiel das ganze Opernhaus geflutet wurde. Also da muss es ja auch massiven Exzess sozusagen in der Inszenierung gegeben haben. Und da hatte ich mich gefragt, spielt das für Sie auch eine Rolle in der Art, wie Sie Oper betrachten? Oder war das sozusagen was, was Sie ausgeklammert haben, weil das vielleicht zu sehr in der Performance und nicht in der Oper selber steckt?
Wissen Sie, das ist total lustig. Ich war gerade in der Metam, die alte Zeffirelli-Inszenierung von Turandot wieder gemacht. Und das ist wirklich auch eine Materialschlacht, ja. Und in der Met gab es immer Materialschlacht. Da waren Elefanten auf der Bühne, Pferde, die Leute gingen ab wie vor 170 Jahren. Ja, also das war einfach immer. Und das war jetzt, dieser Zeffirelli ist natürlich, was die Materialschlacht angeht, was die Kostüme angeht, was die Menschenmassen angeht, ein irres Teil. Dann ist die Oper vor etwa 40 Jahren, 30, 40 Jahren, hat sich das total geändert und die ist eigentlich sehr viel mehr wie Regietheater geworden. Also wenn Sie sich das angucken, haben alle großen Regisseure, Haneke zum Beispiel, Don Giovanni in Paris, haben alle großen Regisseure eigentlich auch Opern inszeniert, ja? Und damit ist diese Materialschlacht doch sehr in den Hintergrund getreten. Ich muss zugeben, dass ich mich eher für das Regietheaterartige der Oper interessiere und weniger für die Materialschlacht, obwohl ich auch zugebe, dass diese Inszenierung jetzt irgendwie schon irre war. Ja, also es gibt irre Kostüme, irre Lichteffekte, irre Bühnenbilder. Und daran kann man noch was anderes sehen, finde ich. Also ich bin Ihnen für Ihre Frage eigentlich sehr dankbar. Nämlich das unheimlich populistische, Anti-Intellektuelle der Oper, ja. Die wirklich, und das war in der Met ganz lange so, eigentlich bis heute, die Leute zahlen nur für die Stimme. Die wollen eine bestimmte Stimme und die macht die glücklich oder wie immer. Ja, aber das heißt, dass die ganz, also, wie soll man das sagen? Das hat auch noch was von Zirkus. Ja, oder auch wenn Sie sich zum Beispiel, wenn Sie sich in der Bastille die Offenbach-Inszenierung angucken oder so. Das hat immer auch, und das hatte die Oper, die hatte Balletteinlagen, die hatte Artisteneinlagen, La Bohème, die hatte Zirkuseinlagen. Und das war ein riesen populäres Spektakel. Ja, also es war, nur in Deutschland ist die Oper eher so bürgerlich. Ja, aber in anderen Ländern ist die eigentlich, also ein bisschen too much, ja, also Riesenzeug.
Hallo, ich wollte nur kurz darauf zurückkommen, auf die Sache mit der Oper, dass es also nur bestimmte Leute sind, die da hingehen. Ich war letztens zufällig in der Zauberflöte, massenweise junge Leute und sehr viele Kinder. Davor war ich bei Tosca, massenweise junge Leute und ich in meinem Alter in einer Minderzahl. Jetzt noch kurz zu dem Opfernarrativ.
Ja, danke, das wollte ich vorhin nicht so ganz klar sagen. Es ist, Oper ist total Hit, wirklich.
Ist das absolut
ist total
so, ja.
Hit, voll, würde man sagen. Ja. Sie müssen mal hingehen, das ist total witzig.
Ich wollte jetzt nicht unhöflich sein und sagen, dass Sie wahrscheinlich längere Zeit nicht in der Oper waren, aber Sie sagten es richtig, Frau Finken. Jetzt noch kurz zu dem Opfernarrativ. Ich glaube, das ist dermaßen alt, also viele, viele, vielleicht sogar Millionen Jahre alt. Ich weiß nicht, ob Lucy schon irgendwas davon wusste, als sie aufrecht ging. Aber ich glaube, das ist schon fast genetisch drin. Und das ist mir klar geworden, als Nawalny starb. Da war im Internet ein Riesending. Er hat sich geopfert für die Demokratie und für die Freiheit. Ich glaube, dass dieses Opfernarrativ nie weggeht, nie. Und deshalb wird immer weiter in den Opern das Opfernarrativ auch verstanden werden. Also ich bin da sehr, wie soll ich sagen, optimistisch, dass es nicht weggeht, weil es einfach, ich glaube, schon genetisch angelegt ist.
Also ob das jetzt genetisch angelegt ist, dazu will ich mich jetzt mal nicht äußern. Aber sagen wir mal, historisch ist das einfach die Geschichte. Und Sie haben völlig recht, das ist bis heute die Geschichte. Und ich glaube auch nicht, wie Sie gesagt haben, Nawalny war ein super Beispiel, ich glaube nicht, die ganzen Märtyrer sind super Beispiel dafür, ich glaube nicht, dass das in seine Relevanz verloren hat. Und ich finde, es ist unheimlich wichtig, dass man sich genau die Struktur anguckt, ja, finde ich schon. Aber ich glaube auch nicht, dass die Leute davon irgendwas nicht mehr verstehen. Ja, also ich glaube schon, dass sie weniger optimistisch geworden sind, also was erlösende Opfer angeht oder was Erlösungsopfer angeht. Ja.
Aber das, ich glaube nicht, dass der Wert des Opfers dadurch verliert.
Nee.
Denn die Erlösung mag vielleicht nicht kommen, aber da ist immer noch die Hoffnung. Ja, also die Hoffnung
gute
ist immer noch so
gute
da.
Gute Pointe, ja. Die Hoffnung, ja, die Hoffnung, ja, stirbt zuletzt und Sie haben wahrscheinlich recht. Es ist, bleibt die Hoffnung auf ein erlösendes Opfer wahrscheinlich da, ja. Ja, das ist ein guter Punkt.
Ich weiß nicht. Also ich habe wirklich Bauchschmerzen mit dieser positiven Lesart des Opfers.
Nein, es kommt ja ganz drauf an. Nicht, das, nein, das ist ja eine Opferkonkurrenz. Eine Opferkonkurrenz. Es gibt ja nicht das Opfer. Ja? Mhm. Es gibt ja, also zum Beispiel, ein reaktionärer, unheimlich katholischer Autor, de Maistre heißt der, hat im 19. Jahrhundert eine große Abhandlung geschrieben, Sur les Sacrifices, und hat das ganze Christentum, Chateaubriand übrigens eingerechnet auch, hat das ganze Christentum dadurch legitimiert, dass es eben diese grauenhaften heidnischen Opferungen, also die babylonischen Opferungen, hinter sich gelassen hat. Der letzte Sündenbock, danach passiert es nie wieder. Das ist das Ende. Und Gott sei Dank sind wir jetzt nicht mehr in diesem blutigen Kulten. Ja, Gott sei Dank haben wir das jetzt hinter uns. Und wir begehen die Erinnerung an dieses Opfer, aber wir opfern nicht mehr. This is it, yeah, over, yeah. Also die Erinnerung tritt an die Stelle des Opfers, ja, tut dies zum Beispiel so. Dann, das ist zum Beispiel, also wenn man sich das anguckt von Flaubert, ist das massiv in Frage gestellt worden. Der hat gesagt, nö, Christus war einfach ein Sündenbock mehr. Madame Bovary ist ein Sühneopfer, wir leben in genau diesen babylonischen Zuständen. Das heißt sozusagen, das ist ein Kampf. Ist es uns gelungen, diese barbarischen Opfer zu überwinden oder nicht?
Ja, nee, aber Sie haben es ja vorhin, also Sie haben es vorhin bedauert, dass wir den Glauben ans Opfer verloren haben. Und
Nee, das habe ich nicht bedauert. Ich habe gesagt, da würde ich eher sagen, da argumentiere ich girardesque sozusagen. Wir leben offensichtlich in einer massiven Opferkrise. Und die ist nicht mehr, die hat die Oper im 19. Jahrhundert gelöst, die wird im Moment nicht gelöst. Ich neige eher dazu, dass wir in barbarischen, babylonischen Gesellschaften leben. Also ich bin eher schwarzsehend. Ja, ich bin kein sehr optimistischer Mensch. Also ich halte es, ich wünschte, wer hätte es geschafft, aber ich fürchte, Flaubert und auch Puccini haben recht. Ja, also ich fürchte,
Ich will da, glaube ich, gar nicht tiefer bohren. Vielleicht fehlt es auch nicht nur an Opfern, sondern an Heldinnenfiguren.
Ja, an Opfern fehlt es also, ja nun gerade
oder
nicht.
An Opfern fehlt es gerade also nicht, aber an so Nawalny, glaube ich, ist, kann man auch heroisieren, glaube ich, an der Stelle ziemlich klar. Und da hebt sich so ein Opfer nochmal heraus.
Ja, aber das ist ja eine nachträgliche Interpretation, ne? Diese Nawalny-Geschichte.
Ja, na klar.
Also der wird,
ja. Der wird umgebracht, aber ich würde auch sagen, es gibt so einen Moment von Selbstopfer bei Nawalny, als er nämlich, nachdem er einmal umgebracht worden ist, nachdem er fast tot war, wieder nach Russland gegangen ist. Ich meine, das würde man doch sagen, ist ein Selbstopfer, weil das wusste er natürlich, dass er da in seinen Tod rennt. Ich meine, der ist ja nicht blöd, ja, der war ja schon da drin. Also insofern, gibt es da wirklich einen Moment des, würde ich schon sagen, des auf sich genommenen Opfers?
Ich würde, ja, das würde ich auch sagen. Ich würde sagen, also Sie, mit vielen Sachen liegen Sie sehr nah bei einer Philosophin, also Hannah Arendt, die den ähnlichen Begriff von Held und Opfer hat und dann aber auch sagt, ein Held ist nie in der Lage, seine Geschichte zu schreiben, sondern immer nur die Nachwelt. Damit wäre ich bei meiner letzten Frage. Was ist denn das nächste Projekt? Oder an woran schreiben Sie jetzt?
Also wissen Sie, ich habe nämlich leider letztes Jahr nicht nur ein Buch geschrieben, ich habe 4 Bücher geschrieben. Und ich bin so erschöpft, dass ich einfach versuche, mich nicht mit gar nicht zu machen. Es gelingt mir nicht, aber ich versuche kein großes Buch mehr zu machen. Ich versuche wirklich aufzuhören. Es ist ganz schwierig, aber das ist mein Plan.
Umso exklusiver ist heute diese Veranstaltung gewesen, weil es wird keine zweite Veranstaltung mit Barbara Winken geben. Es gibt nämlich keine Bücher mehr. Seien Sie froh, dass Sie hier sind.
Oder wir laden uns noch eins von den anderen ein.
Das Schöne an der ganzen Sache ist, wir machen trotzdem weiter. Ich glaube am 10. April mit Jana Kostas und ihr Buch Unsichtbare Arbeit. Und wenn Sie heute zum ersten Mal hier hergefunden haben, vielleicht finden Sie auch im April oder zu den anderen Terminen, die alle auf den Flyern stehen, die Sie haben, auch wieder hierher. Ich danke dir, Uta.
Ich danke dir auch, Ingo.
Und ich danke Ihnen, Frau Winken, dass Sie den weiten Weg, übrigens aus Harvard, in Angriff genommen hat, um nur bei uns zu sein. Das ist natürlich gelogen, aber nur die eine Hälfte. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.